Gott entfernt hat, dass er sich von Gott entfremdet hat. Diese Entfremdung des Menschen von einem Leben mit Gott hat enorme Auswirkungen, Konsequenzen. Die Bibel erzählt davon, welche destruktive Kraft die Sünde durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch entwickelt hat und wie sie auch heute noch wirkt. Die Sünde zerstört das, worauf es im Leben ankommt. Die Sünde zerstört die Beziehungen, von denen wir leben. Es gilt zuallererst von unserer Beziehung zu Gott. Die Beziehungslosigkeit zu Gott, das ist die Ursünde des Menschen. Der Mensch weigert sich, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Lieber möchte er sein eigener Gott sein oder er schafft sich selber seine Götter. Die Sünde zieht nun aber nicht nur unser Verhältnis zu Gott in Mitleidenschaft, sondern auch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Nehmen wir als Beispiel die Wurzelsünde des Stolzes, von der, wie gesagt, letzte Woche die Rede war. Zum besseren Verständnis will ich dazu noch sagen, gemeint ist nicht der Stolz im Sinne von Selbstbewusstsein, von Selbstwertgefühl. Natürlich darf ich auf eine Leistung stolz sein. Ich darf mich darüber freuen, wenn mir etwas gelungen ist. Bei der Sünde des Stolzes geht es aber um etwas anderes. Eine Beziehung, in der sich Menschen stolz einander gegenüberstehen, mit Arroganz, mit Hochmütigkeit, die ist zum Scheitern verurteilt. Menschliche Beziehungen leben davon, dass nicht immer einer nur Recht hat und der andere nachgeben muss. Ein stolzer Mensch zerstört darum Beziehungen, weil er grundsätzlich immer Recht haben muss. Fehler einzugestehen, das ist nicht seine Sache. Stolze Menschen sind meist blind für ihr eigenes Versagen. Sie schauen hochmütig, vielleicht auch verächtlich, vielleicht auch nur mitleidig auf andere herab. So zerstört der Stolz Beziehungen zwischen Menschen. Und auf diese Weise könnten wir das jetzt für alle, diese sieben Todsünden, durchbuchstabieren. Immer würde dabei deutlich werden, Sünde stört und in letzter Konsequenz zerstört Beziehungen. Sünde bedroht die Beziehung zu Gott, sie bedroht die Beziehung zu unseren Mitmenschen und dann die dritte Dimension, sie bedroht auch die Beziehung zu mir selbst. Sünde ist immer auch gegen mich selber gerichtet. Der Stolze wird irre an sich selbst, weil er im Innern genau weiß, ich bin ebenso wenig fehlerlos, wie alle andere das auch sind. Und der Faule wird irre an sich selbst, weil sich sein Gewissen trotz aller Betäubungsversuche meldet und signalisiert, es gäbe eigentlich Wichtiges zu tun. Und der Unsittliche, der Zügellose, der ein sexuell ausschweifendes Leben führt, wird irre an sich selbst, weil er trotz aller Liebeleien keine echte Liebe gibt oder empfängt. Die frühe Kirche hat sie darum Todsünden genannt, weil sie den Tod von Beziehungen verursachen. Die Todsünde der Faulheit. Ich habe eine Karikatur dazu mitgebracht, die könntest du jetzt einblenden, Helga. Jetzt habe ich irgendwas gehört. Aha. spitzbübisch liegt er da, der sprichwörtliche faule Sack. Genau. Bequem hat er sich in eine Ecke gelehnt, der hat's richtig dicke, seine Pausbacken hängen bis auf die Schultern, randvoll ist er, mehr als satt, da geht nichts mehr rein. Genüsslich kann er seine Hände in die Taschen stecken und seine Füße von sich strecken. Dem geht's richtig gut, möchte man meinen. In seiner prall gefüllten Bequemlichkeit fehlt es ihm an nichts. Für ihn ist es erstmal an der Zeit, ein Nickerchen zu machen. Warum soll ich stehen, wenn ich nicht sitzen kann? Warum soll ich sitzen, wenn ich auch liegen könnte? Warum sollte ich wach bleiben, wenn ich nicht schlafen könnte? Warum soll ich mich verrückt machen, wie all die anderen? Die Sache ist den Aufwand nicht wert. Ich sag es immer, die, die bei der Arbeit frieren und beim Essen schwitzen, das sind die gesündesten Leute. Liebe Gemeinde, Sünde liegt nicht nur in der forschen Tat oder in dem, was ich sage im gesprochenen Wort. Auch Unterlassung kann eine Sünde sein. Sie kann zumindest zur Sünde werden, nämlich zur Unterlassungssünde. Bevor wir weiter über Faulheit, Trägheit und Unterlassungssünden nachdenken, muss ich an dieser Stelle noch einen Gedanken einschieben. Ich möchte etwas sagen mit Blick auf den Zeitgeist unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft, in der wir hier in Deutschland leben, definiert sich nahezu ausschließlich nach dem Leistungsprinzip. Mann und Frau müssen etwas leisten, wenn sie etwas sein wollen. Wer in unserer Gesellschaft nicht gehetzt ist oder wenigstens so wirkt, wer sich nicht am Konkurrenzkampf beteiligt, wer nicht unbedingt Karriere machen will, der wird schnell als faul, als träge, als Versager abgestempelt. Und hier gilt es, vorsichtig zu sein. Besonders meine ich für uns Christen. Lasst uns wachsam sein. Nicht alles, was unsere Gesellschaft als faul und träge betitelt, ist es auch automatisch. Notwendige Erholung hat nichts mit Faulheit zu tun, ist gar nicht etwa Sünde. Und wer es versteht, das Leben zu genießen, Feste zu feiern, hat mehr vom Leben im Reich Gottes begriffen, als der, der sich von einer Aktivität in die andere stürzt. Amen? Leistung ist fraglos das oberste Prinzip unserer Gesellschaft. Das oberste Prinzip Gottes ist ein anderes. Nämlich, das oberste Prinzip Gottes ist die Liebe. Allerdings, Liebe ohne die Liebende, die liebevolle Tat ist keine echte Liebe. Liebe drängt zur Tat. Sie will etwas dafür tun. In diesem Sinne möchte ich weiter mit euch über Faulheit, über Trägheit, Unterlassungssünden nachdenken. Faulheit als Sünde hat in erster Linie etwas mit Lieblosigkeit zu tun. Mangelnde Leistungsbereitschaft, wie es unsere Gesellschaft nennt, das wäre viel zu vordergründig, zu oberflächlich. Die Sünde der Faulheit hat viele Gesichter, von ganz grob bis ganz fein. Alle Äußerungsformen der Faulheit haben aber eines gemeinsam. Der Faule in seiner Faulheit versucht zu verdrängen, was ihm Mühe macht, was anstrengend sein könnte oder unangenehm. Um nun unangenehme oder anstrengende Dinge zu vermeiden, sie wegzudrängen, dazu bedient er sich verschiedener Methoden. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit eines gesteigerten Schlafbedürfnisses. Es mag lächerlich klingen, aber es gibt durchaus Menschen, denen ist das Leben zu kompliziert, die Arbeit zu schwer und da ist die Versuchung eben groß, des Öfteren ein Schläfchen sich zu gönnen. Sprichwort, wer schläft, sündigt nicht, hat darin seinen Ursprung, aber dieses Sprichwort ist einseitig verstanden falsch. Der Jakobusbrief weiß es besser, Kapitel 4, Vers 17. Wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde, eine Unterlassungssünde. Eine weitere sehr verbreitete Form des Faulen, sich vor den Aufgaben des Alltags zu drücken, ist das Zaudern oder das Verschleppen. Da hat man sich morgens hingesetzt, hat stille Zeit gemacht, Gott für den neuen Tag gedankt und für alles, was er so in diesen Tag nun hineingelegt hat. Vielleicht hat man Gott auch versprochen, alles aus seiner Hand zu nehmen und prompt legt Gott einem so eine anstrengende oder unangenehme Sache auf den Tisch, eine Aufgabe, an der wir wachsen sollen. Als ich Leiter im Diakoniezentrum in Springe war, da erzählte mir eine ältere Dame aus dem betreuten Wohnen folgende Geschichte. Sie hat morgens gebetet und hatte dann irgendwie so den Impuls, der Erste, der ihr heute begegnen wird, den wird sie zum Essen einladen. Und dann geht sie aus ihrer Wohnung, da im betreuten Wohnen, und der erste Bewohner, der dann ihr da entgegenkommt, hat mir erzählt, Markus, ich dachte, oh Gott, alle bloß nicht der. Und sie hat ihn dann trotzdem zum Essen eingeladen. Und es war gut und richtig so. Sie hätte aber auch anders reagieren können. Muss das gerade heute sein? Die Nacht war kurz, schlecht geschlafen, zu lange vor der Glotze gesessen. Zum Glück zwingt mich ja niemand. Morgen ist auch noch ein Tag. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Verschleppen. Diese wohl den meisten von uns bekannte Versuchung zur Faulheit, zur Unterlassungssünde, kann regelrecht krankhafte Formen annehmen. Ich habe das mal nachgelesen bei einem Psychotherapeuten. Der berichtet, dass nach seiner Erfahrung immer mehr Menschen lebensuntüchtig werden, weil sie schon kleine und kleinste Dinge in ihrem Leben verschleppen, sie einfach nicht angehen. In diesen Bereich fällt nun noch ein zweites Phänomen, nämlich die vorzeitige Belohnung. Kennen alle das Sprichwort, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, aber gerade da klemmt es bei dem von der Faulheit angefochtenen Menschen. Er hat ständig den Drang, erst sich zu belohnen und dann vielleicht auch noch an die Arbeit zu gehen. Erst mal ein bisschen am Handy daddeln. Erst noch eine Tasse Kaffee, erst noch eine Zigarette, vielleicht noch eine Stunde Fernseh schauen, dann kann ich ja immer noch. Erst mal den Kühlschrank befragen, was der so zu bieten hat. Vor der Arbeit muss man ja erst mal ein bisschen Energie tanken. Diese Fluchttendenzen vor der Arbeit und dieses vorzeitige Sich-Belohnen ist der Grund dafür, dass es unter den von Faulheit angefochtenen so manchen Beleibten gibt. Wohlgemerkt, nicht jeder Dicke ist faul. Das muss ich natürlich an dieser Stelle sagen. Ja. Und nicht jeder Faule ist dick. Es ist nicht möglich, in einer Predigt so alle Spielarten von Faulheit, von Unterlassung, von Trägheit zu beschreiben. Aber eine wichtige Form der Verdrängung von unangenehmen oder anstrengenden Arbeiten will ich noch ansprechen, nämlich das Vermeiden von Konflikten. Dem Faulen ist es sehr lästig und es bereitet ihm viel Verdruss, Spannungen auszuhalten. Und das ist gerade deshalb fatal, weil sein eigenes Verhalten ja durchaus Konflikte provoziert. Faulheit am Arbeitsplatz, das kann man sich auf die Dauer nicht leisten im Normalfall. Während es den meisten aber noch gelingt, sich auf der Arbeit irgendwie zusammenzureißen, schlägt die Faulheit oft genug zu Hause in der Familie durch. Und ich meine, das auch für den Bereich der Gemeindearbeit öfters beobachten zu können. Aber gerade in der Familie, zum Teil auch in der Gemeinde, kann die Sünde der Faulheit ihre destruktive Kraft entfalten. Ehen können überaus dadurch belastet sein, dass einer der Partner schlicht so dieser sündigen Natur nachgibt zur Trägheit und zur Bequemlichkeit. Und wenn es Eltern nicht fertig bringen, sich ihren Kindern aktiv zuzuwenden, dann werden die Kinder über kurz oder lang den Eindruck gewinnen, dass sie ihren Eltern nicht wichtig sind. Das ist fatal. Bei diesen und ähnlichen Konflikten kann ein von Faulheit angefochtener eine erstaunliche Sturheit an den Tag legen. Er kann sich beharrlich weigern, etwas zur Veränderung einer Situation in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde und so weiter beizutragen. Stattdessen hofft er, dass der Konflikt sich irgendwie von alleine auflösen wird. Er neigt zum Aussitzen. Er schiebt die Dinge auf die lange Bank, und die lange Bank ist ja bekanntlich das Werkstück des Teufels. Selbst bei noch so spannungsgeladenen Konflikten kann er so tun, als würde er nichts davon merken. Manchmal versucht er sogar, seine Faulheit geistlich zu verbrämen, zu überhöhen, indem er dann davon spricht, dass er ja ein geduldiger Mensch sei. Liebe Gemeinde, wie und wo kann nun ein von Faulheit angefochtener Mensch Hilfe finden? Zunächst bietet uns das Wort Gottes in der Bibel seine Hilfe an, durch allerlei Ermahnungen, Ermutigungen, auch durch praktische Tipps. Ein Beispiel will ich lesen aus dem Buch der Sprüche. Wenn ich euch eine Hausaufgabe mitgeben darf oder soll, lest mal das Buch der Sprüche in der Bibel durch. Da steht einiges zum Thema Faulheit. Ich habe heute nur ein Beispiel mitgebracht, Sprüche 6, Abvers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihr Tun an und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Der Faule lasse sich also ermahnen. Die Sünde der Faulheit zieht immer Armut nach sich. Es gilt in der Regel für finanzielle, wirtschaftliche Dinge, wo es uns allerdings meistens gelingt, uns noch einigermaßen zusammenzureißen. Faulheit macht aber genauso unser Eheleben arm. Wenn wir nicht aktiv Zeit in unsere Ehe investieren und Kraft. Gleiches gilt für unsere Freundschaften, für unser Gemeindeleben, für unsere persönliche geistliche Entwicklung. Wir verarmen, wenn wir nicht aktiv werden. Wie kann sich nun grundsätzlich etwas ändern im Leben eines von Faulheit, von Antriebsarmut angefochtenen Menschen? Sich nur ab und zu mal zusammenzureißen, das wäre ja zu wenig. Versuche es mit einem Bildwort zu sagen. Es braucht Feuer vom Himmel. Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie am Pfingsten Feuer vom Himmel auf die Jünger herabkommt. Es geschieht, was Jesus ihnen verheißen hat. Ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Daraufhin sind die Jünger aktiv geworden, zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Ein jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Markus 9, Vers 49. Dieses Feuer vom Himmel, das Feuer des Heiligen Geistes kann man sich nicht nehmen, es ist ja Feuer vom Himmel, aber man kann darum bitten, man kann darum beten. Um nichts hat ein faul und träg gewordener Christ und eine faul und antriebsarme Gemeinde so inständig, so intensiv zu beten wie um dieses Feuer vom Himmel. Es ist wie bei einem Lagerfeuer. Man sammelt für ein solches Lagerfeuer Zweige zusammen, die morsch, die nutzlos, die halb verfault herumliegen. Nichts geht mehr von ihnen aus. Niemand bedeuten sie etwas, weder Gutes noch Schlechtes. Aber wenn sie eine Hand ergreift und ins Feuer legt, was für eine Veränderung. Plötzlich wärmt so ein morscher, nutzloser Zweig. Und wen es friert, der kann sich in seiner Nähe wärmen. Plötzlich leuchtet so ein morscher, nutzloser Zweig. Und wer im Dunkeln tappt, kann sich an seinem Schein orientieren. Wärme und Licht gehen jetzt von so einem faulen und trägen Zweig aus. Und für seine Umgebung ist er ganz und gar nicht mehr nutzlos. Er hat eine große Bedeutung bekommen. Jesus spricht, ein jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Dazu lasst uns Amen sagen. Amen. Wir halten das ja meistens so, dass wir nach der Predigt eine Zeit der Stille und des Gebetes haben, machen das heute. Genauso will euch nochmal daran erinnern, dass die 7 Todsünden so etwas sind wie ein Beichtspiegel. Ja? Sie halten uns einen Spiegel vor. Heute ging es um die Frage der Faulheit. Ich glaube, wir alle haben Bereiche, in denen wir zur Trägheit neigen. Sicherlich nicht alle dieselben Bereiche. Ja? Aber es lohnt sich hinzuschauen, in welchen Bereichen das für uns persönlich vielleicht der Fall sein könnte. Jetzt ist die Gelegenheit, darauf zu hören, darauf zu schauen. Dann lade ich ein zum Gebet in der Stille, auch gerne laut. Und dann schließen wir diese Gebetszeit wieder gemeinsam ab.